Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ja, ich sitze hier wieder mit Jakob Honeck zu meiner Rechten.
Hallo, guten Tag.
Und mit Dr. Konrad, dem CIO in unserer Firma.
Hallo.
Wir haben heute drei Themen vorbereitet. Erst wollen wir über die große Steuerreform in den USA sprechen, dann über die bevorstehende Ernennung eines neuen Zentralbankgouverneurs in den USA. Und schließlich wollen wir uns noch die Earnings Season anschauen, was die Unternehmen im dritten Quartal bisher jedenfalls so berichtet haben über ihren Geschäftsverlauf. Ja, fangen wir an mit der großen Steuerreform, die in den USA nun angestoßen werden sollte. Donald Trump braucht dringend einen Erfolg auf der Gesetzgebungsfront, weil bisher ist da noch nicht sehr viel gelaufen. Obamacare konnte er nicht abschaffen. Also muss jetzt bei der Steuerreform der ganz große Wurf gelingen. Jetzt liegt seit gestern ein Entwurf vor, der Entlastungen von insgesamt etwa 1.500 Milliarden Dollar vorsieht, über 10 Jahre gestreckt. Davon fallen etwa 300 Milliarden auf Einzelpersonen, auf Privatpersonen, 172 Milliarden wird geschätzt, ist die Steuererleichterung für Erben, indem die Erbschaftssteuer abgeschafft wird, und nochmal 1.000 Milliarden Dollar für Unternehmen, indem die Steuerrate oder Spitzensteuersatz für Unternehmen von 35% auf 20% gesenkt wird. Das Ganze besteht aus sehr vielen Maßnahmen. Herauszuheben ist etwa, dass die Besteuerung des Auslandsvermögens der Unternehmen auf 12% gesenkt werden soll, wenn sie das
bringen. Der im Ausland gebunkerten Gewinne.
Genau, die bislang nicht versteuert sind.
Damit soll das also ein bisschen finanziert werden auch.
Genau. Das ist so ein bisschen wie eine Steueramnestie. Erinnert so ein bisschen an Italien, wo man früher alle paar Jahre eine Steueramnestie gemacht hat, um Gelder, die in der Schweiz geparkt waren, wieder zurückzuholen.
Genau, und jetzt sieht es so aus, als würden sich die Europäer für dieses Geld interessieren. Und bevor es weg ist, holt man es lieber zu einer günstigeren Rate nach Hause.
Genau.
So ist das wohl. Dann werden eine Reihe von Schlupflöchern abgeschafft, allerdings das prominenteste von allen, nämlich der Carried Interest, also die Möglichkeit für Private Equity Milliardäre weitgehend steuerfrei sich den Lebensabend zu finanzieren, das wird nicht abgeschafft. Und obwohl das wirklich eines der zentralen Forderungen war von Trump im Wahlkampf. Der hat gesagt, Hedge Funds can get away with murder. Und die dürfen ja alles, und jetzt dürfen sie weiterhin keine Steuern zahlen.
Allerdings sind diese Leute typischerweise die Financiers der Republikanischen Partei, die spenden am meisten.
Also das ist so ein ganz scheußlicher Verdacht.
Ich glaube, das ist nicht ein Verdacht, das ist ein bisschen mehr. Ein Glück, dass Jay Powell nicht mehr im Private-Equity-Bereich unterwegs ist, sondern zur Fed gegangen ist.
Ja, also die Frage ist, ist das jetzt ein großer Entwurf? Man muss sagen, es handelt sich bei diesen 1.500 Milliarden um etwa 0,9% des jährlichen GDP der USA. Ronald Reagan seinerzeit hat eine Steuererleichterung von 2,8% des Bruttoinlandsproduktes gemacht. Also der war ein bisschen mutiger und auch sieht es insgesamt so aus, als hätte man viel geflickt. Also da ist in der Tat einiges Positives auch drin, muss man
ja
sagen.
Ja, definitiv.
Eine Reihe von diesen Abzügen, die man von der Steuer so machen kann und die immer speziellen Gruppen, zu denen irgendjemand irgendwann mal besonders nett sein wollte, eingeführt worden. Das ist weniger geworden. Also das ist was Positives.
Also diese Vereinfachung ist grundsätzlich schon mal positiv.
Also es gibt ja so in der Steuerpolitik immer zwei Möglichkeiten. Das Beste ist immer, wenn die Steuerbasis möglichst breit ist, dann können die Sätze niedrig sein.
Und jetzt sind alle drin, bis auf Private Equity Manager.
Genau, die sind noch draußen. Ich denke, die Wachstumswirkung wird davon abhängen, inwieweit tatsächlich beispielsweise die repatriierten Gewinne für neue Investitionen in den USA eingesetzt werden. Wenn dadurch beispielsweise das Wirtschaftswachstum entsprechend angeschoben wird, wenn die Produktivität steigt, dann ist das auf alle Fälle gut und dann ist die Wachstumswirkung auch höher als die 0,9%.
Ja. Also es gibt ja die Theorie, dass diese Steuerentlastungen, dass die sich selbst finanzieren, indem dann die Wirtschaft anspringt und die Steuereinnahmen entsprechend sprudeln. Das hat sich, glaube ich,
in das ist ein Irrglaube. Ja,
das bewährt.
Wird gerne von Politikern behauptet, ist aber leider nicht so. Wäre schön, aber es funktioniert meist leider nicht.
Vor allem, weil man dann auch meistens diese höheren Steuern eher ausgibt, als dann eben verwendet, um das Defizit zu tilgen.
Also man braucht dann recht hohe Multiplikatoren und die funktionieren typischerweise nicht, wenn eben zusätzliche Konsumausgaben damit finanziert werden, sondern eher dann über Investitionen, wenn insgesamt das Produktivitätsniveau steigt. Theoretisch ist es denkbar, praktisch ist es im Allgemeinen nicht zu beobachten.
Und eine zweite theoretische Annahme liegt, glaube ich, dem Ganzen noch zugrunde, nämlich, dass es schlauer ist, Privatpersonen, Unternehmer zu besteuern, als die Unternehmen zu besteuern. Das ist, denke ich mal, der systematische Ansatz dahinter, dass man sagt, also die Unternehmenssteuern kommen runter auf 20%, dafür bleiben die persönlichen Steuern, also wenn der Unternehmer sich seinen Gewinn ausschüttet und das verkonsumieren möchte, der wird weiterhin mit knapp 40% besteuert.
Ja.
Also da wird nicht dran geschraubt. Ist das, also in der Theorie wird das immer rumgehandelt, stimmt das in der Praxis?
Also man muss unterstellen, dass der Multiplikator aus Investitionsausgaben, was eben die Unternehmen machen, höher ist als bei Konsumausgaben. Das ist so ein bisschen zweifelhaft. Es wird auch deswegen gerne genannt, weil typischerweise die Privatpersonen weniger Ausweichmöglichkeiten bei den Steuern haben. Also Unternehmen können einer hohen Steuerbelastung leichter ausweichen als Privatpersonen.
Ja, Unternehmen sind auch dem globalen Wettbewerb viel stärker ausgesetzt, wie halt eine Privatperson. Die kann halt nicht irgendwohin in ein anderes Land gehen, aber eben...
Also um das vielleicht an einem Beispiel festzumachen, Apple kann Gewinne in Irland bunkern.
Du und ich können das nicht.
Wir können das nicht und der Vorstandsvorsitzende Cook kann es auch nicht.
Ja? Der kann es auch nicht, der hat auch seinen Arbeitsplatz irgendwo in Kalifornien
genau.
Und wird da relativ hoch besteuert,
richtig.
Auch von den lokalen Steuern des
genau.
Staates Kalifornien, was er jetzt nicht mehr absetzen kann. Also es bleibt abzuwarten, da ist einiges Positives sicherlich drin, anderes ist sicherlich auch nicht ideal, insbesondere die Abschaffung des Alternative Minimum Taxes, also das ist die Steuer in den USA, die jeder mindestens zahlen muss, also womit verhindert werden soll, dass jemand durch Abschreibungen seine Steuerlast praktisch auf Null drückt. Und das andere, was natürlich auch ein riesiges Schlupfloch für sehr, sehr reiche Leute ist, ist der Umstand, dass es sogenannte Pass-Through-Businesses nach wie vor gibt. Also, dass man als reiche Privatperson natürlich auch dann eine Firma aufmachen kann und dass die Gewinne, die normalerweise privat sein sollten, dann irgendwie als Geschäftsgewinne deklariert werden.
Und die Abschaffung der Erbschaftssteuer, die auch im Konzept drin ist. Das trifft natürlich auch tendenziell eher die Reichen und das wirft natürlich auch die Frage nach der Gerechtigkeit so ein bisschen auf.
Immerhin 172 Milliarden Dollar, also das ist schon auch eine Menge Holz. Über 10 Jahre.
Definitiv. Vielleicht noch eine Fußnote. Man will jetzt unter anderem auch an die großen Universitätsstiftungen heran, die bislang steuerfrei waren. Jetzt will man die Erträge zum Teil besteuern.
Genau, aber in den Universitäten, da sitzen eh die Linken und so, die Langhaarigen und Ungewaschenen und die sollen jetzt ruhig mal Steuern zahlen.
Da werden eh noch ganz viele Lobbygruppen und Interessensgemeinschaften und werden da noch Einfluss nehmen wollen und ob das dann so alles kommt, wie es jetzt im ersten Entwurf dasteht, ist sowieso
fraglich. Also du hast es in deiner Eingangsmoderation gesagt, das ist jetzt so die letzte Chance für Trump, quasi vor den Wahlen im nächsten Jahr noch ein größeres Gesetzesvorhaben durchzubringen.
Er musste ja was bringen.
Also wenn das wieder scheitert oder sehr stark verwässert wird, dann sieht es für die Republikaner relativ düster aus.
Ja, dann kommen nämlich Wahlen.
Dann kommen Wahlen und
im nächsten Jahr ist das.
Ja. Und die, da gibt es diese Midterm Elections.
Ja. Die gehen dann im Zweifelsfall nicht ideal.
Nein.
Leichter gewählt zu werden hat, ist der neue Zentralbankpräsident. Der wird vom Präsidenten ernannt
genau.
Und vom Senat bestätigt.
Richtig.
Was ist das für ein Typ, der da jetzt kommt?
Also Jay Powell ist von der Ausbildung her kein akademischer Ökonom wie seine beiden Vorgänger Yellen und Bernanke, sondern ist ausgebildeter Jurist, war an der Georgetown Law School in Washington und hat einen Hintergrund zum einen im Bereich Private Equity, sodass er sich natürlich darüber freut, dass sich da steuerlich nichts ändert, weil er wahrscheinlich noch bei, er war ja lange Zeit bei Carlyle.
Genau, ein bisschen carried interest.
Ein bisschen was noch? Wird noch da sein. Er war in den 90er Jahren im amerikanischen Finanzministerium tätig, also kennt den politischen Betrieb und ist seit 2012 im Board der Fed. Also ist ein Insider, kennt sich gut aus, ist pragmatisch, ein wohl guter Denker, der nicht ideologisch ist und vermutlich die Geldpolitik im Sinne seiner beiden Vorgänger Bernanke und Yellen weiterführen wird.
Ja, gemein gegenüber Frau Yellen, die eigentlich nichts falsch gemacht hat, genau genommen einen super Job gemacht hat.
Richtig.
Und
das ist auch ein Bruch mit der Tradition, weil die letzten Fed-Präsidenten, die wurden immer vom nachfolgenden Präsidenten bestätigt.
Ja.
In einer zweiten Amtszeit. Bei Yellen ist es jetzt nicht der Fall. Herr Trump ist mal wieder Disruptor.
Zuletzt bei Jimmy Carter, glaube ich, der hat das.
Also was auch ganz gut ist, ist gerade jetzt bezüglich der Bestätigung durch den Senat, Powell ist eben nicht ideologisch, ist zwar Republikaner, aber eben auch durchaus für Demokraten genießbar. Das wird Business as usual sein. Das ist die Lösung, die am ehesten Kontinuität verspricht.
Ein guter Kompromiss.
Ja.
Die Republikaner sind zufriedengestellt, weil jemand anderes da ist. Aber gleichzeitig ist so ein bisschen die Kontinuität da. Und insofern werden die Märkte jetzt auch nicht großartig darauf reagieren. Es wird eher ein Non-Event sein, höchstwahrscheinlich. Aber es bleibt stabil.
Das war sehr, sehr lustig, als diese Ernennung bekannt gegeben wurde, da gab es anscheinend schon vorgefertigte Schriftsätze bei Bloomberg und sonstigen Wirtschaftsnachrichten, dass eben jetzt der Dollar fällt oder steigt oder so und das ist einfach mal rausgeschickt worden. Ja. Aber der Dollar hat genau genommen überhaupt nichts gemacht.
Wobei immer noch im Raum steht, es wird ja noch ein Vizepräsident gewählt. Da steht ja immer noch im Raum, dass der Taylor, der ja tendenziell eher negativ für die Märkte wäre.
Der ist eher ideologisch unterwegs.
Ideologisch unterwegs und eben auch noch andere Board-Member, die da besetzt werden müssen. Also das wird schon nochmal spannend, wer dann da kommt.
Genau, es kann durchaus sein, dass der noch ein bisschen, dass Jay Paul noch ein Korrektiv bekommt.
Er ist wohl gut für die Wall Street. Also
ja.
Es heißt, er wird im Zweifelsfall die eine oder andere Regulierung erleichtern, aber auch da wohl pragmatisch.
Richtig. Ich glaube, er ist sowohl, wenn man jetzt diesen Terminus verwenden darf, nicht nur für Wall Street, sondern auch für Main Street der richtige Kandidat.
Also, wir lehnen uns erstmal beruhigt zurück.
Ja.
Da ist jedenfalls dieser Personal hier bisher nichts angebrannt. Russland-Kontakte sind auch nicht bekannt.
Nein.
Von ihm. Also, wir haben eine gute Chance, dass der Powell seine Amtszeit.
Ja, er stammt ja auch nicht aus dem Trump-Umfeld, sondern ist mehr ein traditioneller Republikaner. Ich glaube, er hat gute Drähte auch in den Kongress hinein.
Und zur Bush-Familie.
Ja, also das ist nicht verkehrt.
Passt.
Eigentlich klassisches Establishment, aber gut. Muss nicht unbedingt verkehrt sein.
Muss nicht verkehrt sein. Und dann wenden wir uns also dem dritten Thema zu, den Gewinnen, die Earnings-Saison ist in vollem Lauf. Was kann man bisher darüber sagen?
Ja, vielleicht zunächst ein kurzer Überblick. Also Stand heute haben rund 2/3 der Unternehmen im S&P reported. Die Zahlen waren sehr gut. Die sogenannten Gewinnüberraschungen waren positiv, also im Sinne auch in Bezug auf die Vergangenheit. Im Schnitt gibt es rund 2/3 bis 3/4 an positiven Überraschungen. Das war diesmal sogar noch besser. Wir waren bei rund 75-76%. Und da hat der Tech-Sektor vor allem positiv herausgestochen. Da waren die Surprises bei 91%, sowohl bei den Gewinnen als auch bei den Umsätzen, die ja tendenziell etwas schwieriger zu manipulieren sind oder mit Bilanzkennzahlen eben umzumodeln sind. Auch da war Tech der zweitbeste Sektor mit rund 82% Sales Surprises. Und insgesamt war das Gewinnwachstum auf das Jahr bezogen sehr gut mit 4,4%. Und beachtlich ist, dass von diesen 4,4% eben 3% rund aus dem Tech-Sektor kamen. Also insgesamt sehr gut, vor allen Dingen auch, weil der Ausblick trotz des sehr, sehr hohen Niveaus der Zahlen, die genannt wurden, nach wie vor positiv ist und bleibt. Also insofern war das eine sehr starke Saison.
Der Ausblick ist sogar angehoben worden.
Also das ist, richtig. Das höchste Niveau seit 6 Jahren. Also das ist sehr, sehr positiv. Vielleicht noch ein kleiner Schlenker zu Europa. Man kann im Wesentlichen die Differenz in der Wertentwicklung zwischen amerikanischen und europäischen Indizes durch die andere Gewichtung des Technologiesektors erklären. Also die bessere Performance amerikanischer Aktien in lokaler Währung, also in Dollar bzw. dann europäischer Werte in Euro, lässt sich im Wesentlichen über die höhere Gewichtung des Technologiesektors in den USA erklären.
Und man muss auch sagen, dass am Donnerstag haben ja die drei Großen sozusagen, Amazon, Google und Microsoft haben Zahlen gebracht, die waren sehr, sehr positiv. Dementsprechend sind auch die Kurse also von Amazon um 12% gestiegen, Google um 6% und Microsoft 8% nochmal von einem ja schon sehr, sehr hohen Niveau. Und interessant ist, dass eben alle Bereiche sehr gut performt haben. Also sowohl die Kernbereiche bei den drei Unternehmen als auch eben die Sidekicks, die da so mit auch gemacht werden. Ich meine, bei Amazon, die machen ja mittlerweile eigentlich alles, sogar Hollywood-Filme. Also da wirklich alle Bereiche waren sehr gut. Das heißt, dass das Management auch in dieser Unternehmen wirklich sehr gut funktioniert. Bei Microsoft, die haben sich letztlich selber neu erfunden, also von einem Remote-Desktop Anbieter hin zu Cloud, Geschäft und so weiter. Also die machen einen guten Job und dementsprechend waren die Zahlen eben auch nachvollziehbar.
Ja, und die Börsenkurse sind auch gelaufen entlang der Gewinne und es ist nicht jeder gestiegen, es gab auch ein paar schlechte.
Genau.
Und die sind dann auch durchaus abgestraft worden.
Also das ist auch gut und das ist, denke ich mal, auch ein wesentlicher Unterschied gegenüber der Situation beispielsweise 99, 2000, wo einfach alle Unternehmen von so einer Welle nach oben getragen wurden, egal ob es gute oder schlechte Zahlen gab.
In dem Sinne gab es damals auch gar keine Earnings Season, weil es keine Earnings gab. Es gab
Nein.
Klicks pro Sekunde.
Genau. Ja, vielleicht mal Umsätze, das war aber schon sehr viel.
Und insofern ist das natürlich dieses Mal auch eine andere Geschichte. Diese Unternehmen verdienen einfach sehr viel Geld.
Ja. Richtig.
Und investieren auch sehr viel in Forschung und Entwicklung.
Also mittlerweile hat Amazon das höchste Investitionsbudgets aller Unternehmen weltweit.
Ja. Hat das früher die Automobilhersteller?
Hatte früher einmal VW. Vor ein paar Jahren war das noch VW.
Wenn das Herr Pier, ich wüsste. Also, ich meine, der Wermutstropfen dabei ist natürlich, dass durch die Digitalisierung der Wirtschaft, die sich darin ausdrückt, natürlich viele traditionelle Jobs einfach dann auch gefährdet sind, verschwinden. Und das hat man ja nun auch durchaus gesehen, dass in den Bundesstaaten, wo, wenn man so will, die höchsten Automatisierungsfortschritte erzielt worden sind, am Ende ein gewisser Populist mit orangenen Haaren die meisten Stimmen bekommen hat. Also das ist schon nicht ganz unproblematisch, wenn eben die Gewinne nur an relativ wenigen Stellen, die aussehen wie Monopole, anfallen und sonst das Umfeld so etwas verödet.
Das ist auf alle Fälle ein Problem. Andererseits ist es zum Beispiel ganz interessant, dass bei uns in Deutschland der Automatisierungsgrad zum Beispiel größer ist als in den USA. Das liegt einfach daran, dass bei uns der Industriesektor nach wie vor eine größere Bedeutung hat als in den USA. Ja. Und eine Möglichkeit eben, Arbeitsplätze, die im Industriebereich wegfallen, anderswo zu schaffen, ist tatsächlich in Dienstleistungsbereichen. Da ist allerdings das Problem, dass die oft schlechter bezahlt werden. Weil Dienstleistungen sind nun mal einfach Automatisierung hin oder her stärker personalintensiv.
Ja. Man muss auch sagen, einen gewissen Wandel gab es ja immer schon.
Ja.
Also es kommen halt neue Innovationen und das krempelt die Märkte teilweise um, die Strukturen. Und das gab es immer schon. Es gab den Kutscher, dann kam das Auto, dann mussten die sich auch irgendwie anders orientieren. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Skala, von der wir sprechen, aber sowas gab es eigentlich immer schon.
Also ich habe mir vor einem Monat habe ich mir einen Saugroboter gekauft, der jetzt bei mir staubsaugen soll. Und ich muss sagen, das funktioniert auf der großen Fläche, funktioniert es relativ gut. Aber da, wo es kompliziert wird, muss eben doch der Hausmann selber ran. Also jedenfalls beim Putzen, glaube ich, dauert es noch eine Weile.
Vielleicht müssen wir auf den Putzroboter warten.
Bis der kommt, das dauert noch eine Weile. Ja, also Tech geht's gut, den Earnings geht's gut, den Aktienmärkten geht's gut, die Steuerreform könnte positiv sein. An der Spitze der Fed wird auch weiterhin jemand stehen, der vernünftig ist und ein Profi ist und kein Ideologe. Damit können wir, glaube ich, beruhigt ins Wochenende gehen.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Arp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.